Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Webnetsnacks, unserem feinen und geschmackvollen Podcast. Unser heutiges Thema, der Google Ads Account Audit. Kennt eigentlich jeder, der irgendwie im SEA-Bereich unterwegs ist, hat sowas schon mal gemacht. Es ist aber mitnichten noch so, wie das früher mal war. Die Dinge, die man sich so anguckt, die ganzen Faktoren, die eine Rolle spielen, sind erstens anders. Einige gibt es gar nicht mehr. Insgesamt wird das Ganze aber deutlich komplexer. Und die Art, wie man so ein Audit macht, ist natürlich auch einfach ganz anders. Vor 5, 6, 7 Jahren hat man viel davon händisch gemacht. Das macht man heute hoffentlich nicht mehr. Genau. Ich rede natürlich nicht alleine. Mit am Start ist Katharina, bei uns strategische Leitung für den Bereich SEA. Sie hat auch in ihrer langen Webnetz-Historie haufenweise Accounts von innen gesehen. Also du weißt genau, wovon du redest. Schön, dass du dabei bist.
Danke für die Einladung.
So, wie immer, bevor wir inhaltlich starten, kleiner Hinweis in eigener Sache. Wer Lust auf regelmäßiges Online-Marketing-Futter für die Ohren hat, abonniert einfach diesen Kanal und wir versorgen euch wöchentlich mit neuem Input. So, einsteigen möchten wir mit einer relativ einfachen Frage. Wenn du ein Kundenkonto öffnest, was du noch nie so gesehen hast, das passiert ja jetzt bei uns das ein oder andere Mal, wie oft denkst du dir, oh Gott, hier wird Geld verbrannt?
Gute Frage. Also früher auf jeden Fall gefühlt in 9 von 10 Fällen. Also ganz, ganz oft. Heutzutage eher ein bisschen weniger. Da ist eher so ein bisschen der Fall, dass ich mir denke, hier wird Potenzial auf der Straße liegen gelassen. Also es wird gar nicht das Geld irgendwie zum Fenster rausgeschmissen, aber es gibt so viele Dinge, die man im Konto besser machen könnte und das Potenzial ist einfach immens. Und das sind ja meistens natürlich gar keine bösen Absichten, das macht ja eigentlich keiner irgendwie, ja. Weil man macht es eher, weil man es halt irgendwie nicht besser weiß, weil es der Google-Ansprechpartner einem anders gesagt hat oder so. Oder ja, man hat veraltete Einstellungen in den Konten, da kann man vielleicht auch nichts für, weil einfach die Zeit zur Weiterbildung fehlt. Es sind Google-Standardempfehlungen drin und so, die einfach nicht zu den Business-Zielen passen. Also das sind eher so die Gefühle, die man gerade hat, wenn man ein Konto öffnet.
Woher kommt das? Also warum war das, wissen die Leute besser, wie es geht oder woran liegt das, dass du nicht mehr 9 von 10 Fällen, in 9 von 10 Fällen die Hände über den Kopf zusammenschlägst?
Ich glaube zum guten Teil auch, weil es ja nun mal seit sehr vielen Jahren jetzt mittlerweile Google Ads gibt, ist ja keine Neuheit mehr und man schon auch sehr viel Wissen sich online oder auf Konferenzen oder so aneignen kann und einfach nicht mehr der Online-Marketing-Manager nebenbei so eine Google-Ads-Kampagne betreut und erstmal liegen lässt für 4 Wochen und es auch keine Urlaubsvertretung gibt und ähnliches. Und es gibt ja auch einfach gar nicht mehr so einen großen Anteil von neuen Google-Ads-Konten, weil das einfach so etabliert ist schon in der Vermarktung. Ich glaube, das ist einer der Gründe. Ja, und ja, ich meinte ja eben auch, oft ist es halt einfach so, dass man sich denkt, boah, ich glaube, dieses Google-Ads-Konto zahlt gar nicht auf die Business-Ziele ein und deswegen gibt es bei uns halt kein Account Audit ohne Vorbesprechung. Ich weiß, das klingt immer so ein bisschen lästig. Viele möchten am liebsten einfach so ein Audit buchen und dann einen 10-Seiter bekommen und das dann durchackern können. Aber wir müssen das Ziel kennen, sonst können wir das gar nicht sinnvoll analysieren und die passenden Optimierungsempfehlungen geben. Also zum Beispiel, wo Google Ads eigentlich im gesamten Funnel steht, was noch so für Werbung gemacht wird, was sind die Erwartungen des Kunden, welchen ROAS-Ziel haben sie und ähnliches. Da ist dann erstmal ein bisschen Gehirnschmalz am Anfang gefragt und man muss uns ein bisschen Daten geben und nur dann können wir uns überhaupt die ja, zielführenden Dinge anschauen.
Und manchmal, ehrlich gesagt, kommt dabei auch raus, es gibt die Antwort auf diese Fragen manchmal gar nicht.
Also genau, und dann hat man ganz andere Probleme.
Dann hat man ganz andere Herausforderungen. Okay, ja. Aber gehen wir davon aus, es gibt diese Antworten auf die Fragen. Also das Vorgespräch hat erfolgreich stattgefunden. Arbeiten wir uns mal von unten nach oben durch. Also fangen wir beim Fundament an. Wenn man in so ein Konto reinguckt, sieht man häufig viele Conversions. Viele Conversion-Aktionen, die da hinterlegt sind, mit ganz unterschiedlichen Zielsetzungen. Da könnte man natürlich mal die Frage stellen, viel hilft viel?
Absolut nicht. Das ist wirklich eine große Herausforderung. Wenn in einem Konto Seitenaufrufe oder Warenkorb als primäres Conversion-Ziel hinterlegt ist und wir dann auf Conversions maximieren in einer Kampagne bieten, dann optimiert man oder Google optimiert dann auf die Kunden, die gerne klicken, aber nie kaufen. Das ist halt so ein wichtiger Punkt und wirklich das Fundament. Und deswegen prüfen wir die primären Conversions oder generell die eingestellten Conversions, aber nur das sollte auf primär stehen, was wirklich Geld bringt. Also zum Beispiel einen Kauf mit einem Warenkorbwert hinterlegt oder ein qualifizierter Lead. Nur das sollte wirklich primär sein und halt nicht sowas wie in den Warenkorb legen.
Und da sind wir wieder bei der Zielsetzung.
Genau, richtig. Und wir sind ja auch jetzt hier in 2026 und nicht mehr in 2018, deswegen achte ich auch drauf, oder das wird oft angemerkt, dass die Conversions nicht mit Zielen hinterlegt werden, also mit Werten. Und da gibt es mittlerweile so gute Möglichkeiten und auch einfache Möglichkeiten, vielleicht auch kompliziertere Möglichkeiten. Aber wenn man so einen Lead mit konkreten oder fiktiven Werten hinterlegt, weil nicht jeder Lead ist ein gleicher Lead, dann kann man viel, viel besser optimieren oder lieber einmal 5 Stunden in dieses Fundament halt stecken, bevor das Haus halt später bei so einem leichten Windstoß umfällt. Ja, und natürlich, man kann auch wirklich viele, man kann auch 50 Conversions hinterlegen, ist alles gar kein Thema. Man muss nur einfach schauen, dass diese Conversions nicht in jede Kampagne mit reinzählen und dann eher sekundäre Conversions sind und nicht auf primär gestellt.
Okay, und Grundlage dafür, dass das überhaupt alles sauber aufläuft, wenn ich es eingestellt habe, muss es ja sauber auflaufen, ist das Tracking. Dazu, das ist so umfangreich, da können wir eigentlich eine eigene Folge zu machen. Ja, es gibt so viele Themen, die da irgendwie eine Rolle spielen. Serverseitiges Tracking, Google Tag Gateway ist so das Buzzword des Jahres. Enhanced Conversions, Consent Mode, das sind alles so Themen, die da eine Rolle spielen, die man auch gar nicht so pauschal beantworten kann. Das ganze Thema ist sehr, sehr individuell. Insofern, wenn ihr Unterstützung braucht, ruft einfach durch. Wir haben Leute, die sich den ganzen Tag damit beschäftigen und auf jeden Fall individuell weiterhelfen können. Und wenn euch noch andere Themen in diesem ganzen Online-Marketing-Kosmos interessieren, schaut einfach mal in unsere Bildungsangebote rein. Wir haben Webinare, wir haben unseren Blog, wir haben natürlich noch haufenweise weitere Podcast-Folgen, also einfach reinklicken und Wissen tanken. Alle Infos gibt's in den Shownotes. So, Tracking ist ein Thema oder die Conversion-Aktionen, die da rausfließen, ist ein Hygienethema. Was gibt's noch?
Also da gibt es ganz viele, da gibt es auch ja wunderbare Listen, die man sich irgendwie aus dem Internet ziehen kann. Muss man halt mal schauen, wie lange man noch solche Hygienedinge quasi im Konto findet, also wie lange sie uns bleiben oder wann Google und sie uns wegnimmt. Da ist zum Beispiel sowas wie die Einstellungen, also die Netzwerkeinstellungen in einer Kampagne. Google setzt bei der Standardsuche oder bei der Suchkampagne standardmäßig den Haken bei Display-Kampagne. Das wollen wir ja gar nicht. Das ist so früher der Klassiker, den man gesehen hat, dass so eine Suchkampagne mit eingebuchten Keywords auch im Display-Netzwerk mit ausgespielt wird. Und trotz dessen, dass es so eine veraltete Einstellung ist, gibt es das leider halt irgendwie immer noch. Das wird ganz oft auch bemängelt von uns. Sowas auch wie erweiterte Kampagneneinstellungen, dass einfach einen Anzeigentext von Google automatisch erweitert wird, weil zu wenig Zeichen verwendet wurden oder so. Das sind so die Klassiker und die gelten gerade immer noch. Wie gesagt, keine Ahnung, wie lange noch, aber das sollte man auf jeden Fall irgendwie alles checken, weil ansonsten steht im Anzeigentext irgendwas, was auch auf der Webseite steht, womit wir aber eigentlich oder womit der Kunde eigentlich gar nicht werben kann. Aber das sind, wie gesagt, so Hygienedinge und wir wollen uns ja auch auf einer höheren Flugebene halt eigentlich befinden. Und da schauen wir halt, ob in dem Account die verwendeten Kampagnen auch wirklich zu den Zielen des Kunden passen. Also wir können ja mit Google Ads mittlerweile mit den Kampagnen die gesamte Customer Journey ansprechen und nicht jedes Konto braucht aber jede Kampagnenart. Also so eine YouTube-Kampagne ist ja wirklich sehr gut, kann auch sehr performant sein, je nach Zielen des Kunden. Aber wenn die ROAS-Ziele sehr streng sind, dann wäre so eine YouTube-Kampagne die erste, die man wieder deaktivieren müsste. Also passt sie gar nicht in jedes Konto rein.
Okay, es gibt ja einen Faktor, der sehr plakativ ist, der Qualitätsfaktor. Wenn man in manche Konten reinschaut, ist der vorsichtig ausgedrückt optimierungsfähig. So, also er ist grottenschlecht, um das mal so zu sagen, weil es nur auf den ROAS ankam. Es wurde nur auf die Output-Kennzahl sozusagen geachtet. Ist das nicht ein bisschen gefährlich?
Ja, das schon. Also der Qualitätsfaktor, erstmal ganz kurz erklärt, das ist ja so ein bisschen, also ich nenne es gerne den Fleißrabatt von Google. Er entscheidet halt direkt darüber, wie viel man pro Klick zahlen muss. Natürlich auch, was der Wettbewerber generell zu zahlen bereit ist. Aber wer einen schlechten Qualitätsfaktor, der von 1 bis 10 gehen kann und also eine 1 oder eine 2 hat, der wird quasi dafür bestraft und zahlt für den gleichen Anzeigenrang auf das Doppelte wie der Wettbewerber. Und das kann bei den Klickpreisen heutzutage, je nach Wettbewerb, halt wirklich auch schon sehr wehtun. Also das heißt, der Qualitätsfaktor spart mir quasi bares Geld, also da verbrennen wir auch Geld. Und Google schaut sich da drei Dinge an. Also zum einen die Klickrate, deswegen wird der Qualitätsfaktor auch pro Keyword und jetzt nicht pro Kampagne oder so ausgegeben, weil das einfach so ein Haupt- oder der ausschlaggebende Punkt ist, ob Google sagt, ob eine Kampagne relevant ist oder nicht, weil wenn die Klickrate hoch ist, geht ja Google davon aus, dass die Anzeige und das Keyword zueinander matchen. Dann gibt es aber noch die Anzeigenrelevanz, also ob der Text wirklich zum eingebuchten Keyword passt und die Landingpage-Erfahrung. Also Landingpage ist ja auch wirklich ein weites Feld, alleine das kann man ja auch sehr gut nochmal auseinandernehmen. Aber Google schaut halt, findet der Nutzer auf der Seite das, was er eigentlich gesucht hat, oder springt er sofort wieder ab? Und daraus setzt sich halt der Qualitätsfaktor zusammen. Und wenn das perfekt ineinander übergreift, dann belohnt das Google halt mit einem hohen Qualitätsfaktor und mit niedrigen CPCs. Und da kann man wirklich mitunter eine Menge Geld sparen. Aber das ist auch so ein Trade-off. Also es gibt auch Fälle, wo man super viel investieren müsste, dass der Qualitätsfaktor höher wird. Das lohnt sich aber gar nicht, weil man gar nicht so viel am CPC sparen würde. Oder man hat halt einfach so Markenrestriktionen. Man darf bestimmte Marken nicht nennen, also man darf das Keyword einbuchen, man darf die Marke aber nicht im Anzeigentext nennen, auf der Landingpage taucht es wieder auf, dann wird der Qualitätsfaktor niemals super gut sein. Das ist dann halt so, das kann man sich aber ja auch einmal genau überlegen und das dann festsetzen für einen, dass es in Ordnung ist.
Okay, also es geht nicht darum, dass der Qualitätsfaktor überall 10 sein muss, sondern es geht darum, dass er in dem Rahmen, in dem man sich bewegt, optimal sein soll, um halt kein Geld zu verbrennen.
Genau.
Okay. Wenn man jetzt in Konten reinschaut, ist es sehr selten so, dass es, wir haben eine Kampagne, wir haben eine Anzeigengruppe und 10 Keywords. Das kommt eigentlich nicht vor. Meistens reden wir über vierstellige, fünfstellige Anzahlen von Keywords, die da eingebucht sind. Da kann ich ja jetzt nun nicht durchrennen und ich kann mir zwar alles wild hin und her filtern, aber ich kann das ja gar nicht mehr händisch machen. Also, und das macht auch gar keinen Sinn. So, und wie gehen wir da vor? Wie gehst du vor? Wie geht ihr vor?
Ja, also das war aber schon immer so, dass wir uns 5000 Keywords nicht händisch angeguckt haben quasi. Also da gibt es Mittel und Wege. Also wir exportieren zum Beispiel das gesamte Keyword-Set inklusive den Qualitätsfaktor. Die Spalte kann man sich ja anzeigen lassen und analysieren das dann halt. Und da sieht man so auf einen Blick, in welchen Kampagnen brennt die Hütte. Wo haben wir zum Beispiel einen durchschnittlichen Qualitätsfaktor von unter 5? Und das sind dann die Baustellen, bei denen wir anpassen müssen, weil es meistens halt strukturelle Probleme gibt in den Anzeigentexten. Und da verlieren wir halt die Performance. Und da kann man auch gerne das Pareto-Prinzip, die 80-20-Regel anwenden, weil man sich wirklich nicht 5000 Keywords im Detail anschauen muss, weil die meisten Keywords ja gar nicht so viele Impressionen und Klicks haben. Was man auch beachten muss, dass im Konto leider gar keine historischen Daten des Qualitätsfaktors sind. Also wir sehen immer nur die aktuellen, so wie das Stand heute ist. Daher kann man sich zum Beispiel mit einem Skript helfen, das man eingebaut hat, das den Verlauf analysiert und auch dokumentiert. Und dann kann man da halt herauslesen, welche Kniffe, die ich im Konto mache, heben den Qualitätsfaktor oder wird er vielleicht über die Monate immer schlechter. Da kann man dann so ein bisschen tiefer reingucken. Da muss man aber quasi Vorarbeit leisten, weil wenn man es einmal eingestellt hat, ab dann hat man halt die Daten. Da kann man nicht mehr zurückgehen.
Okay, also für einen einmaligen Audit ist er jetzt ja quasi kein Werkzeug.
Genau.
Ist aber trotzdem jedem angeraten, das bei sich umzusetzen. Wir setzen es überall generell um, weil man halt dann diese Veränderungen und die Auswirkungen der Arbeit auf den Qualitätsfaktor wirklich nachvollziehen kann. Du hast jetzt gerade über Keywords gesprochen. Wenn man ehrlich ist, das ist ja nur die halbe Wahrheit. Es gibt ja noch eine Detailebene tiefer. Da wird es dann noch granularer, noch fummeliger, noch umfangreicher. Welche ist das?
Ja, also Keywords sind ja quasi nur eine Absicht, aber der Suchbegriff ist die Realität. Also wenn wir 5000 Keywords eingebucht haben, haben wir, oh Gott, aber Millionen Suchbegriffe, die dahinter stecken. Und Google sagt ja selbst, ich glaube 40% aller Suchanfragen sind neu. Und dank Portmatch, also diesen weitgehend passenden Keywords und auch dem Kampagnenfeature AI Max, was ja auch gar nicht mehr so neu ist, spielt halt Google dennoch die Anzeige zu Dingen aus, die passen zum Unternehmensziel. Dafür muss man gar nicht mehr nur die richtigen Keywords eingebucht haben. Man muss nur zum Beispiel Boardmatch in Verbindung mit Smart Bidding nutzen. Aber wie gesagt, der große Anteil von Suchanfragen ist halt total neu und das kann man dann gar nicht mehr so genau matchen mit, wir haben dieses eine eingebuchte Keyword, da passt perfekt die Anzeige zu und die Landingpage und der Kunde wird dann daraufhin geführt und der Sale findet am Ende statt. Es ist halt viel umfangreicher geworden und ja, vielleicht ist das, dass man sich das mit den Keywords so genau anschaut, auch eines der Dinge in der Zukunft, die weniger Zeit einnehmen werden, weil wir gar nicht mehr wissen, wie lange es noch Keywords gibt. Ich weiß, wir haben schon vor, ich glaube, 8 Jahren mal auf einer Konferenz drüber gesprochen, vielleicht gibt es Keywords in 10 Jahren nicht mehr. Mittlerweile denke ich, wir haben noch mehr als 2 Jahre mit Keywords. Und Fakt ist ja auch, wir haben super viele Konten, die noch sehr stark Keyword-basiert aufgebaut sind. Aber auch da muss man sich fragen, passt das eigentlich noch zum Unternehmensziel? Zum Beispiel nur auf exakt Keyword zu setzen. Also wir müssen ein Google Ads Konto heutzutage wirklich AI-ready machen. Also ist das Konto bereit für die Zukunft? Und das ist so ein Konto einfach nicht, wenn es nur auf exakt Keywords ausgerichtet ist.
Okay, bei eingebuchten Keywords gibt es so eine Grundsatzdiskussion, die führt man eigentlich schon seitdem es Google Ads gibt, und zwar Brand versus Non-Brand. Man sieht leider erschreckenderweise häufig noch Keywords, wo das alles durcheinander geworfen wird. Selbstverständlich ist das Ergebnis super, weil wenn jemand meine Marke kennt und nach der Marke sucht, dann, also der will ja zu mir, das weiß ich ja schon, das sagt er mir, schreit mich ja quasi an. So, wenn man das alles in einen Topf schmeißt, bescheißt man sich nicht eigentlich selbst? Darf man im Podcast bescheißen sagen? Ja, doch, in dem Fall darf man das.
Ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Also Brandkampagnen sind super wichtig, zum Beispiel für den Markenschutz, weil ja sonst andere Unternehmen auf die eigene Brand bieten können, weil so ein eingebuchtes Keyword nicht verboten werden kann. Aber es verfälscht natürlich die Statistik der gesamten Kampagnen und auch der generischen Kampagnen. Also man kann sich damit ein bisschen in die eigene Tasche lügen, natürlich. Daher empfehlen wir auch meistens, Brand und generische Kampagnen strikt zu trennen. Zum Beispiel in so einer PMAX-Kampagne. Also wenn eine Performance-Max-Kampagne nur Brand-Umsatz macht, dann ist sie ja keine Wachstumskampagne, sondern verfolgt andere Ziele. Deswegen ist es so super wichtig, dass wir die Zielsetzung kennen, was ich eingangs schon erwähnte. Und ansonsten sehen meine Einschätzung zu einer Performance-Max-Kampagne wahrscheinlich ganz anders aus. Also Brand und Generik am besten nicht mischen, weil wenn man es macht, passiert Folgendes. So ein Brand-Keywords, wie du schon gesagt hast, haben erwartungsgemäß oder also haben einfach naturgemäß eine hohe Klick- und auch Conversion-Rate. Und wenn man dann beides mischt, hat man natürlich im Durchschnitt super Zahlen, merkt aber gar nicht, dass diese generischen Kampagnen, also die, mit denen man Neukunden gewinnen möchte, eigentlich total mies performen, weil der Algorithmus nicht aus den Brand-Keywords lernt. Also man hat ja meistens eine Smart-Bidding-Strategie dahinter, wie ein Target-ROAS, und sagt dann Google, bring mir bitte zum Beispiel beim ROAS von 500% neue Kunden oder Kundenverkäufe. Und dann schaut der Algorithmus sich diese Kampagne an und sagt, oh toll, da sind ja Brand-Keywords drin, ne? Da kriege ich den ROAS locker hin. Und sogar vielleicht auch noch ein bisschen besser. Und die allgemeinen Keywords oder ja Suchanfragen, Suchintentionen, die man so eingebucht hat, die werden dann außen vor gelassen. Und Google schiebt das Budget nur in die Brandbegriffe. Aber das ist halt auch so ein ja Strukturproblem quasi. Also man sollte beides voneinander trennen und auch generell bei den Kampagnen einfach mal schauen, wie viel Budget packe ich eigentlich in die einzelnen Kampagnen, in so eine Brandkampagne oder auch in andere. Weil wenn man in einem Konto 50 Kampagnen mit jeweils 10 Euro Budget hat, dann kann der Algorithmus gar nicht sauber arbeiten. Dann ist der vollkommen lost quasi. Der muss ja auch ein bisschen noch dazu lernen. Und das greift aber wieder ineinander über. Was ist das Unternehmensziel? Wie sind meine Kampagnen dazu aufgebaut? Und wie habe ich eigentlich meine Performance-Max-Kampagnen so strukturiert?
Okay, für alle, die jetzt tagtäglich im Google-Account unterwegs sind, die können jetzt mal kurz einmal Luft holen, aus dem Fenster gucken. Für alle anderen ganz kurz einmal erklärt, wie kann man das bei PMAX trennen? Also ausschließende Keywords geht ja nicht, zumindest mal nicht so einfach. Wie mache ich das?
Also das kann man über die Markenausschlüsse auf Kampagnenebene machen oder eine markenausschließende Markentabelle im Konto hinterlegen. Aber das kann auch schon in 3 Monaten wieder veraltet sein, weil Google uns eine andere Möglichkeit bietet. Aber das geht auf jeden Fall definitiv, weil Google einfach diesen Need erkannt hat, dass Werbetreibende das gerne voneinander trennen wollen.
Sehr gut. Also alle, die aus dem Fenster geguckt haben, jetzt wieder zuhören. Es geht um den ROAS. Also wir wollen natürlich am Ende des Tages einen guten ROAS. Also wir haben einen Rahmen, in dem wir quasi unser Ergebnis einkaufen möchten. Aber wir wollen natürlich auch ein gewisses Volumen an profitablen Neukunden. Woher weiß ich, wann Schluss ist? Also wann rutsche ich sozusagen, ja, wann flacht die Kurve ab? Wann merke ich, dass ich in dem Rahmen nicht einfach so weiter skalieren kann?
Das ist eine richtig gute Frage. Ich erinnere mich auch an eine Situation mit einem Kunden vor 12 Jahren, der angerufen hat. Also ja, damals wurde man noch angerufen von Kunden. Es gab keinen Jahre,
jetzt
Joe
weiß
Fix.
Man, wie viel Erfahrung Frau Knolle hier hat.
Und dann meinte er so, Frau Knolle, wir erhöhen das Budget um 50%, dann kriege ich auch 50% mehr Käufe jetzt. Ja, ganz so einfach funktioniert es leider nicht. Und das mussten wir ihm dann erstmal erklären, Grundlagen der BWL. Aber ja, haben wir erklärt bekommen und es gab tatsächlich auch gut mehr Verkäufe, aber wirklich nicht 50%. Was schauen wir uns dafür an? Also früher natürlich irgendwie auch ein bisschen die Position, die es ja nicht mehr gibt. Aber man hat ja andere Spalten, die man sich mittlerweile in so einer Kampagne reinziehen kann. Zum Beispiel der Anteil an entgangenen Impressionen aufgrund von Budget. Und daran sieht man ja, wie viel Budget man mehr reinstecken könnte, also dass das Suchvolumen, das Interesse da ist. Oder auch Anteile an den Gang in Interession vom Rang. Dann sieht man auch so ein bisschen, ob man dann am CPC noch arbeiten kann, beziehungsweise am Target ROAS oder ähnliches. Und wenn man halt aufgrund vom Budget verliert, dann sollte man halt mehr Geld ausgeben, weil da liegt ja noch Potenzial auf der Straße. Und wenn man eher den Rang verliert, dann ist meistens halt das Gebot zu niedrig oder die Anzeige, Landingpage schlechter, Thema Qualitätsfaktor. Und hier hilft mehr Geld allein nicht. Also da reicht eine Verdopplung des Budgets nicht. Da muss man dann wirklich an der Kampagne arbeiten. Und Skalierung im SEA ist halt nun mal ein Spiel mit der Effizienzgrenze, weil es diese Verdopplung bei allen Kennzahlen nun mal nicht gibt. Das ist wie beim Training. Also wenn man jetzt anfängt, ins Fitnessstudio zu gehen, die ersten Muskeln kommen relativ schnell, aber wenn man einen Sixpack haben möchte, muss man richtig hart arbeiten. Und im Audit finden wir halt heraus, ob es gerade nur an der Faulheit im Fitnessstudio liegt, also die falschen Einstellungen, oder ob wir schon am Maximum des Marktes kratzen.
Das ist ein cooles Beispiel. Kommen wir mal zum anderen Thema. Du hast es schon ein paar Mal angeteasert, die Gebotsstrategien. Es wird ja so ein bisschen ja durch die wertbasierten Gebotsstrategien so suggeriert, okay, wenn ich die einstelle, dann kriege ich halt für meine Werbeeuros mehr raus. Google sorgt schon dafür. Das wird aber häufig, naja, sehr früh gemacht, wollen wir es mal vorsichtig ausdrücken. Also dann gibt es vielleicht nur... Also Conversion-Aktionen sind richtig eingestellt, die primären Conversion-Aktionen sind richtig zugeordnet. Es gibt aber nur 5 in den letzten 30 Tagen. Kann das funktionieren?
Nee. Also ja, vielleicht wenn das Produkt richtig cool ist und man eine Neuheit am Markt hat und einen super wettbewerbsfähigen Preis, aber eigentlich nein. Also der Algorithmus ist wirklich schon sehr schlau, aber er braucht Futter. Und 5 Conversions in den letzten 30 Tagen ist wirklich zu wenig Futter, da verhungert er. Unter 30 Conversions im Monat, das ist so ein bisschen der Richtwert, nicht auf Kampagnenebene. Das kann halt auch, können ja auch geteilte Kampagnen sein oder Kampagnen, die halt zusammen ein Segment bilden. Aber unter 30 Conversions ist so Smart Bidding, ja, wie ein Tesla ohne Kartenmaterial. Er fährt zwar, aber er weiß gar nicht genau, wohin. Im Zweifel empfehlen wir dann lieber erstmal auf Klicks oder manuellen CPC zu setzen, bis genügend Daten da sind. Das dauert halt manchmal und da... Ja, ist halt wieder harte Arbeit. Man muss 3-mal die Woche ins Fitnessstudio gehen und nicht nur einmal im Monat. Und das kann halt nicht von heute auf morgen funktionieren. Das ist vor allen Dingen ganz wichtig bei so Demand-Gen-Kampagnen. Also hier muss man wirklich schauen, ob es genügend Conversions gibt, auf die der Algorithmus optimieren kann. Und da, das ist so eine Demand-Gen-Kampagne, also die weckt ja quasi die Nachfrage erst, da dürfen es auch oder sollten es auch wirklich sekundäre Conversions sein und nicht nur primäre. Also, dass jemand etwas in den Warenkorb legt oder auf der Seite ganz weit runter scrollt oder ähnliches, damit man einfach dem Algorithmus so diese Brotkrumen hinwirft, das ist ein Nutzer, wo wir die Nachfrage wecken können, der interessiert ist, suche mir ähnliche Nutzer. Und wenn wir gerade beim Thema Demand-Gen sind, daran wird auch einfach deutlich, wie komplex mittlerweile Google-Ads-Konten sind. Da können wir uns ja gar keine Keywords anschauen. Da müssen wir uns die Signale anschauen, die Zielgruppen, die generellen Einstellungen. Aber eine Demand-Gen-Kampagne lebt von Creatives, also von Videos, von statischen Creatives. Und die müssen halt unter die Lupe genommen werden. Also es sind natürlich auch so einfache Hygienesachen wie, sind alle Formate hinterlegt oder schneidet sich das Google zugegebenermaßen sehr schlecht irgendwie in hoch Kant noch zurecht. Aber auch halt der Punkt, ob das Video gut funktioniert. Ist die Hook gut? Fühlt sich der Nutzer angesprochen? Klickt irgendwie drauf? Das sind so ganz andere Punkte, die man auch noch beachten muss, was man halt vor 10 Jahren noch gar nicht hatte.
Und damit sind wir bei der nächsten Kennzahl. Das alles, über was wir jetzt geredet haben, passiert ja im Account. Das interessiert den Nutzer am Ende des Tages aber gar nicht so richtig, sondern das Einzige, was ihn interessiert, ist das, was er sieht. Und das ist halt die Anzeige, das ist das Creative, das ist das Video, was auch immer ich als quasi Kontakt-Visual habe, mit dem der Nutzer ja im besten Fall interagiert, weil es zu seiner Intention passt. Dafür gibt es eine Kennzahl, die Anzeigeneffektivität. Wie ist da das Ziel? Also wahrscheinlich so ein bisschen ähnlich wie beim Qualitätsfaktor, also möglichst weit oben, am besten sehr gut, ist alles tippitoppi oder muss ich da ein bisschen differenzieren?
Sehr gut wäre natürlich irgendwie das höchste Maß aller Dinge und das will ja auch der Gamer in einem irgendwie, dass man dieses sehr gut irgendwie erreicht. Aber das bekommt man ja nur, wenn man viele Varianten ausgefüllt hat und Google sagt einem dann ja, dann hast du sehr gut, aber das ist halt gar nicht das Maß aller Dinge. Also Google schlägt einem ja zum Beispiel auch vor, dass man in der Anzeige billig kaufen als Headline nimmt. Aber wenn man als Produkt zum Beispiel so einen super schicken Grill hat mit Pizzaofen, Pipapo irgendwie, der Premium ist, dann will man ja gar nicht das Siegel sehr gut erhalten, nur dafür, dass ich halt im Anzeigentext billig kaufen reinschreibe. Also das ist ja gar nicht das Ziel, was ich habe. Deswegen würde ich da sagen, nö, da reicht auch irgendwie so ein mittelmäßiges Anzeigenset, was aber wenigstens CI-konform ist oder man dem Nutzer nicht eine falsche Versprechung macht. Das ist es ja auch irgendwie, dass man nicht einfach blind die KI-Vorschläge von Google übernimmt, nur um da irgendwie das grüne Licht zu bekommen. Und das ist halt wirklich so bei allen Assets, Zeitlinks, Bilderweiterung, Zusatzinformationen und so, die sind alle super wichtig, aber nicht nur, damit Google sagt, hier eine sehr gute Anzeigeneffektivität, es muss auch schon stimmen, was man da nennt.
Komme zu einem weiteren Faktor, der wahrscheinlich immer häufiger werden wird, dass die Kampagnenarten, die Kampagnentypen, die Google so anbietet, ja, nennen wir es mal immer blackboxiger werden. Also man kann immer weniger hinter die Kulissen gucken, was passiert da eigentlich wie. Und wenn ich natürlich nicht hinter die Kulissen gucken kann oder nur bedingt dahinter gucken kann, fallen auch irgendwie die Steuerungsmöglichkeiten nach und nach weg. Wie auditiere ich etwas, was ich nicht sehen kann oder wo ich kaum reinschauen kann?
Ja, also da gibt es ja zum Beispiel die Performance-Max-Kampagnen, wo man augenscheinlich nicht so viel sehen kann, aber das geht auch von bis. Also wir sehen PMAX-Kampagnen, die super schlecht eingerichtet sind. Da sind keine Videos hinterlegt, kaum Bilder oder nur so ein Bild und so. Und dann klaut sich Google halt irgendwas von der Webseite, irgendwelche Bilder, baut irgendwelche Videos zusammen. Da sind dann auch diese finale URL-Expansion irgendwie noch an. Und dann nimmt auch Google einfach andere URLs von der Webseite und bewirbt die, so das Impressum oder sowas. Also total dämlich. Solche Kampagnen gibt's, da ist relativ einfach zu sagen, hier setzt die 10 Dinge um, dann wird's besser funktionieren. Und dann gibt's diese PMAX-Kampagnen, die sowieso schon so bis ins kleinste Detail eingerichtet sind, wo man schon merkt, da war ein Profi am Werk. Und da wurde die Blackbox auch schon aufgebrochen mittels Skripten, mittels Tools und sowas. Das ist aber schwierig, einfach nur mit einem Blick ins Konto da genaue Empfehlungen zu treffen, wenn man dann halt diese Tools und Skripte und so weiter auch irgendwie braucht. Ja, aber es ist nicht unmöglich, eine PMAX-Kampagne auszuwerten.
Okay. Fassen wir das mal zusammen. Das ist ja doch eine ganze Menge. Es sind eine Menge Daten, eine Menge Faktoren, eine Menge Signale, die man irgendwie analysieren, unter einen Hut bringen muss, um am Ende des Tages, das ist das Ziel von einem Audit, zu sehen, okay, wo steht der gerade, dieser Account? Und wo habe ich Potenziale? Wo lasse ich Geld liegen? Und so weiter. Also um diese ganzen Fragen zu beantworten. Macht man das echt noch selber?
Kann man.
Also, ja, okay, klar, kann man. Aber macht man?
Also haben wir bis vor ein paar Jahren ja auch noch gemacht. Also händisch alles gemacht. Aber mittlerweile geht das auch alles automatisiert, wenn man da möchte. Und wenn man die Zeit, das Wissen und die Tools dazu hat. Man kann das ja alles stumpf, wenn man so möchte, in eine KI packen. Muss natürlich irgendwie auf den Datenschutz aufpassen. also da spreche ich jetzt gerade auch die Betreuende in einem Unternehmen an, die so ein Google Ads Konto betreuen und selbst auditieren wollen. Da muss man ja wirklich auf den Datenschutz aufpassen. Und die werden das wahrscheinlich ja auch nicht bis ins Kleinste automatisieren, weil sie so ein Audit von ihrem Konto jedes halbe Jahr oder jedes ganze Jahr einfach nur machen.
Was aber ein guter Punkt ist, also Audit heißt nicht immer nur jemand anders guckt auf den Account. Das kann ich auch einfach selber regelmäßig machen, um wirklich mal so diesen Schritt zurückzugehen und mir möglichst neutral das ganze Konto mal anzugucken und um nicht betriebsblind zu werden.
Genau, richtig. Und da lohnt es sich wahrscheinlich nicht, komplizierte Workflows zu etablieren, wenn man das eh nur jedes halbe Jahr macht und sich ja auch immer sehr viel ändert in so einem Google Ads-Konto, einer API-Schnittstelle und so weiter. Aber ja, man kann es händisch machen. Wir machen es natürlich nicht mehr komplett händisch. Und damit bewegen wir uns auch auf so eine ganz andere Stufe. Wir sind jetzt halt nicht mehr die Handwerker, die im Konto rumschrauben und erstmal analysieren oder halt erstmal analysieren bei einem Audit. Aber wir sind die Architekten und müssen die Systeme quasi kreieren. Und der KI-Agent übernimmt dann die Handwerksarbeit der Analyse. Also ich bin dennoch aber der Meinung, man sollte, um es komplett zu verstehen, die gute alte Handwerksarbeit zumindest noch in Teilen verstehen. Also verstehen, warum so ein Sideling wichtig ist und nicht alle Klicks in einem Google Ads-Konto gesetzt oder alle Häkchen gesetzt sein sollen. Damit man zum Beispiel auch bessere Prompts bauen kann. Also die gute alte Handwerksarbeit ist immer noch wichtig. Man muss ja auch in so einem Prompt bestimmte Dinge mitgeben und nicht einfach nur für ChatGPT werte mir das Google Ads Konto aus. Also man muss dann schon sagen, hab einen Blick darauf, wo gerade das Budget verbrannt wird, welche Produkte letztes Jahr gut liefen, die dieses Jahr nicht gut laufen, schau mir den Wettbewerb an. Das macht ja eine KI sonst nicht von alleine. Man muss da schon direkt sagen, was die Ziele sind und was es sich genau angeschaut werden soll. Und man muss auch dazu sagen, man kann sich viel vom Google Ads Konto downloaden, aber nicht alle Daten sind immer mit dabei. Das ändert sich natürlich auch. Da werden zukünftig bestimmt auch mehr Daten mit übergeben werden. Aber man stößt da manchmal auch so ein bisschen an seine Grenze. Zum Beispiel, wir haben noch gar nicht über den Feed gesprochen. Also haben wir schon viel in den letzten Podcast-Folgen. Aber auch der kann natürlich sollte in einem Audit Beachtung finden. Und das sind dann nochmal ganz andere KI-Systeme, die man benutzt, um so einen Feed zu analysieren. Und auch da ändert sich ja einfach die Anforderung an einen Feed. Der muss nicht mehr so aussehen wie vor einem halben Jahr, sondern sollte halt auch KI-ready gemacht werden. Und daran erkennt man jetzt schon, dass so ein Google-Ads-Konto einfach und so ein Audit wesentlich komplexer geworden ist, als es noch vor ein paar Jahren der Fall gewesen ist.
Und damit sind wir nach der perfekten Zusammenfassung am Ende dieses kleinen Webnet-Snacks angekommen. Wer noch mehr Tipps braucht, wie er Geld sparen kann, wie er Potenziale hebt in seinem Konto und ihm das, was wir gerade besprochen haben, nicht reicht, einfach durchrufen. Wir machen das häufig. Wir können euch bestimmt helfen. Und wenn wir euch nicht helfen können, dann ist das ja auch ein Ergebnis. Dann ist das Konto halt perfekt aufgestellt. Genau, wenn es euch gefallen hat, abonniert einfach diesen Kanal. Und für noch mehr Wissen, schaut im Blog vorbei, besucht unsere Webinare. Alle Infos dazu gibt's in den Shownotes. Vielen Dank, Katharina. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht.
Ja, das fand ich auch. Danke für den Austausch, Nico.
Ja, und wir bedanken uns fürs Zuhören, sagen Tschüss bis zur nächsten Folge der Webnet Snacks. Du fragst dich, wer Webnetz überhaupt ist? Gar kein Problem, hier kommt die Auflösung. Wir sind eine der führenden Digitalagenturen in Deutschland mit Sitz im wunderschönen Lüneburg. Wir, das sind mittlerweile über 170 Webnetzer. Gegründet 2009 sind wir nach wie vor Inhaber geführt. Wir betreuen unsere Kunden national und international in den Bereichen Online-Marketing mit all seinen Kanälen, Webentwicklung und im Consulting. Wir sind Partner von Google, Meta, TikTok, Avin, Shopware und. Für unsere tägliche Arbeit sind wir zertifiziert vom Bundesverband der digitalen Wirtschaft und gehören damit zu den Top-Adressen in Deutschland. Du willst mehr über uns wissen? Besuch uns auf webnetz.de.